Nun lasst uns beten, vor dem wir über diesen Text reden. Herr, wir haben gehört von Männern, über die man nur staunen konnte, von denen gesagt wurde, in den letzten Jahrhunderten oder in vielen Jahrhunderten hat es nicht solche gegeben, die mit solcher Klarheit, mit solcher Vollmacht, mit solcher Kraft das Evangelium verkündigt haben und sind nicht lange auf rechter Straße geblieben. Wir bitten dich, dass das uns eine ernste Lektion sein wird, dass das uns auf die Knie treibt mit einem heißen Ringen und Flehen: Gott, sei uns gnädig. Und durch deine große Liebe, treue Gnade, stehe uns bei, dass wir dir treu bleiben bis zum letzten Atemzug. Um deines Namens willen. Segne nun auch dein heilig Wort an unsere Herzen heute Abend. Lass keine diesen Raum verlassen, ohne dass er deine Stimme vernommen hat. Und Herr, wenn es möglich ist, erbarme dich unser, dass wir nicht nur Hörende, sondern gehorsame Kinder Gottes sind. Amen. Nicht durch Hier oder Macht oder Kraft, doch durch meinen, aber durch meinen Geist. So sagt Gott uns, wie es gehen soll. Heutzutage in der Welt und im Reiche Gottes wird sehr viel geplant, viel organisiert. Das ist gut, wenn Gott in dem ist. Aber wenn Gott nicht durch seinen Geist wirkt, dann ist das nur das Fleisch und der Mensch und Menschenkraft, die dahinter sitzt. Und das ist nicht gut genug. Die Jünger Jesu haben die ganze Nacht gefischt. Das waren gute Fische. Aber da waren keine Fische. Die haben geschwitzt. Die waren feste dabei. Bis Jesus kam und sagt: Werfet das Netz an die rechte Seite. Petrus sagt: Wir haben die ganze Nacht gefischt. Gibt keine Fische. Aber auf dein Wort. Und dann hat er auf Jesu Wort gehandelt. Das Wort, das belebt wird durch den Heiligen Geist. Wort ohne Geist tötet, sagt Jesus. Der Buchstabe tötet. Es ist der Geist, der lebendig macht. Genauso wie Luthers Traum, als er auch einen feurigen Prediger hörte, auf beste und feinste Art und Weise das Evangelium verkündigt hat und nahegekommen ist und sagt: Das ist doch der Teufel. Ich irre mich doch nicht. Doch wie kann der Teufel das klare Evangelium Jesu Christi verkündigen? Und dann dachte er: Oh, der Schwanz kommt bald zum Vorschein. Bald sieht man den Pferdefuß. Aber bis ans Ende war es das klare Evangelium. Und dann ging er zu ihm und sagte: Sag mal, bist du denn nicht der Teufel? Da sagte ich: Bin's. Aber wie kannst du denn als Teufel solch ein klares Wort bringen? Da sagte: Weißt du denn nicht, dass das Evangelium ohne Geist funktioniert? das Wort ohne Geist tötet. Das Wort ohne Geist tötet und verhärtet die Herzen. Beide Herzen derer, die das verkündigen, und zweitens die Zuhörer. Da brauchen wir den Geist Gottes, dass er das Wort lebendig macht und uns offenbart, was das bedeutet. Sonst geht es leer an uns vorüber. Und dieser Geist ist der Heilige Geist. Der wird erkannt an seiner Heiligkeit. Und wo der Geist wirkt, im Leben des Menschen und Menschen erfüllt, da werden sie auch erfüllt von der Heiligkeit Gottes. Und dieser Heilige Geist ist gleichzeitig auch ein Geist der Wahrheit, der nicht lügen kann. Sein Geist der Wahrheit. Und wenn wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes kennen, wie Petrus sie kannte, und Ananias kam und ihnen eine Lüge sagte, bezeugte der Heilige Geist: Halt, Petrus, das stimmt nicht, was dieser Mann sagt. Das stimmt nicht. Das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ein Mann aus Großbritannien kam mal zu uns. Und ich fragte ihn, ich sagte: Bruder, kennst du die Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Wenn du die kennst, wie kannst du solche Lügen glauben? Aber leider auch in der Christenheit ist es den Christen heute leichter, die Lüge zu glauben als die Wahrheit. Aber das ist nur ein Zeichen von dem, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ihnen eine fremde Sache ist. Aber das ist gefährlich. Und schauen Sie irgendeinen Kreis, irgendeine Kirche an, in der ganzen Welt, die gegen Gott, den Heiligen Geist, geht. Und merket, wie das Pech abgeht im geistlichen Leben. Sehr oft das erste Zeichen ist die Jugend, die geht in die Welt und wird von der Welt verschlungen. Und so nimmt die Welt, die Sünde und der Teufel über und regiert. Zu Pfingsten und nach Pfingsten in Jerusalem, als da ein Problem war in der Gemeinde wegen die griechischen Frauen, die meinten, sie kommen zu kurz, schauderhaft, dass es solches gegeben hat in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Da sagten die Apostel: Wir können nicht Gottes Wort verlassen und dienen an den Tischen. Sucht euch 7 Männer voll Geistes. Voll Geistes. Wie gut wäre es, wenn wir wieder zurückkehren zu dem Standard. Jeder, der eine Position hat in der Gemeinde, sollte voll Geistes sein. Heutzutage schauen wir nach dem Geld, ob er eine hoch angesehene Person ist, eine gut qualifizierte Person. Aber nach der Erfüllung des Heiligen Geistes wird sehr wenig gefragt. Und darum sieht es so aus, wie es aussieht, auch in sogenanntem christlichen Deutschland und Frankreich, Europa. Und wir können nur in Sack und Asche Buße tun, dann Gott sei uns gnädig und schenke uns, dass wir von ganzem Herzen uns zu dem dreieinigen Gott wenden. Einige sind allergisch und kann nicht vom Heiligen Geist reden. Dann heißt es schon, der ist Charismatiker, der ist Pfingstle. Aber ohne Geist geht es nicht. Dann sind wir tot. Sind wir nicht geistlich, sind wir fleischlich. Und wenn wir dagegen gehen, gibt es keine gute Zukunft für uns. Und der Erweckung kommt nicht näher, sondern läuft von uns weg. Nun, der Herr sagt, nicht durch Hier und Kraft. Und das sagt der Herr der Hirscharen, der Herr Zebaoth. Und Zebaoth ist Hirscharen. Und er sagt, nein, nicht durch Hier, nicht durch Kraft, aber durch meinen Geist, das ist der Heilige Geist, soll es geschehen. Der Geist, der uns führt und leitet in alle Wahrheit. Wenn wir das Evangelium treiben wollen, müssen wir das in Kraft des Heiligen Geistes tun. Denn dadurch bekommen wir geistliche Vollmacht. Denn der Epheserbrief sagt, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Geisten, Gewalten, die in der Luft herrschen, die ganze Welt beherrschen. Die böse, dunkle Welt, finstere Mächte. Und das geht nicht Fleisch gegen Geist, das kann nur der Geist Gottes sein. Geist gegen Geist. Der Heilige Geist. Nun möchte ich da einige Beispiele zu sagen, denn es liegt mir heute Abend am Herzen. Ich habe gesagt, Herr, und wenn es nur 10 Menschen sind, nur 20 Männer. Ich will reden, als ob da Tausende sind. Und ich will nicht nur zu vielen Menschen reden, sondern Herz zu Herz. Vor circa 20 Jahren war ich hier. Ob es wieder 20 Jahre dauern wird, weiß ich nicht. Kann ich schon tot sein. Nach dem afrikanischen Rechnen, nächstes Jahr beginne ich schon mein 70. Jahr. Ich bin nicht 70. Aber dann beginne ich das Jahr. Oder rechnen nicht so, aber die Schwarzen, die rechnen. Wir rechnen nur die Jahre, die wir ganz erfüllt haben. Aber sie rechnen das Jahr, das man beginnt. Sagt, ich bin in dem Jahr. Also, denn noch 20 Jahre dazu, 90. Ich denke, dann bin ich nicht mehr hier. Wir werden ja auch älter. Aber wenn mein ältester Bruder hier ist, dann sage ich, Herr, ich bin noch jung, solange er da ist, weil er viele Jahre älter ist als ich. So hat es auch sein Gutes, wenn er mit mir ist. Und außerdem besteht die Möglichkeit, dass Jesus vor dem zurückkommt. Kann keiner sagen, wann er kommt. Aber eines müssen wir zugeben, dass noch keine Generation der Wiederkunft Jesu Christi so nahe war wie wir jetzt. Fast 2000 Jahre näher als die Apostel. Und was haben sie geredet? Was haben sie geschrieben? Wie haben sie mit der Wiederkunft Jesu gerechnet? Wie viel mehr sollten wir? So, ein gesegneter Mann in Südafrika. Man staunt oft, wenn man sieht, wer von Gott gebraucht wird. Gehorsam, Maßstab. Das ist die beste Qualifikation. Unsere Vorfahren aus Norddeutschland wollten nach Afrika das Evangelium zu verkündigen. Und dann wurden sie nach Hamburg geschickt zur Universität. Und das waren Bauersöhne. Und die wollten Missionare werden. Und da wurden sie zurückgeschickt und haben gesagt, ihr seid zu dumm. Ihr habt nicht weit genug studiert. Dann sind sie nach Bremen geschickt worden. 1850er herum. Und in Bremen sagten die Professoren, ja, wie weit habt ihr dann studiert? Welchen Grad habt ihr? Ja, wir sind Bauersöhne. Zu dumm. Können Kartoffeln pflanzen und was. Aber nicht Verkündiger des Evangeliums. Unsere Predigerpfarrer sind gelehrte Menschen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Deutscher bei uns in Südafrika. Der sagte diesen gelehrten Menschen, bei euch ist der Heilige Geist nur auf Papier. Das war der Leiter der Mission aus Deutschland in Südafrika. Als er die Missionare und Prediger sah, mit ihnen einige Zeit lang war, sagte, Brüder, ihr habt den Heiligen Geist nur auf Papier. Bei euch ist er nur auf Papier. Schade. Gute Werke gehen zugrunde. Wenn der Heilige Geist nicht eine Wirklichkeit ist in unserem Leben und nur auf Papier. Gott sei Dank, dass in Jesu Zeit es nicht war wie heute. Sonst hätte kein Jünger Jesu ein Verkündiger des Evangeliums Jesu Christi werden können. Waren Fischermänner. Kein Universitätsstudium. Ich gehe nicht dagegen zu studieren. Ich sage Ihnen nur eine Tatsache. Der Paulus war ein gelehrter Mann, hatte den besten Professor, Gamaliel. Aber das Erschütternde war, dass die Theologen in Israel keine Zeit für ihn hatten und ihn nicht wollten und ihn verfolgt haben. Kann man zwar nicht verstehen, wie das möglich ist, dass schon zu Jesu Zeiten und Zeiten der Apostel es die Frommen waren, die dagegen gingen. Waren immer die Frommen. Nicht die Heiden, die Frommen. Die Pharisäer, das waren die frommsten Menschen der Zeit. Die haben zweimal in der Woche gefastet. Die haben immer den Zehnten gegeben. Das waren die Frommsten. Aber das waren die größten Feinde des Evangeliums Jesu Christi. Und sie sagen in der englischen Sprache, das Bedauerliche ist diese, dass die Geschichte sich wiederholt und dass man nicht dadurch klüger wird. und nicht davon lehnt. Das ist eine Tatsache. Nun, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, aber durch meinen Geist. Und die Bibel sagt, das Neue Testament sagt, er schenkt seinen Geist denen, die ihn gehorchen. Gehorsam ist eine gewaltige, spielt eine gewaltige Rolle im Leben eines Kindes Gottes. Dieser Mann in Südafrika, der hasste das Evangelium. Seine Frau bekehrte sich, kaufte eine Bibel, er verbrannte sie. Er verbot sie, die Bibel zu lesen, zu beten. Er war natürlich ein Kirchenmensch und war sehr streng kirchlich. Aber dann war Gott ihm gnädig und er bekehrte sich. Und nach nicht langer Zeit führte dieser Mann einen nach dem anderen zu Jesus. Fast tagtäglich brachte er Menschen zu Jesus. Er war einfach das Gegenübergesetzte von dem, was er vor dem war. Ein lebendiger Zeuge Jesu Christi. Aber dann geschah etwas. Plötzlich hörte der Segen auf. Und er brachte keine mehr zu Jesus Christus. 3 Monate lang. Denken Sie mal, im Leben eines Christen, 3 Monate lang und keinen zu Jesus geführt. Welch ein armes, elendiges Bild von einem Christen. 3 Monate lang niemand zu Jesus geführt. Einige Christen kamen zu mir und sagten, Erlo, wie steht es im Leben dieses Mannes? So tot? Man sieht es ja in seinem Gesicht. Da stimmt etwas nicht. Paulus sagt, mich verlangt danach, dass ich euch sehe. Dass ich euer Angesicht sehe und dadurch erkennen kann, was fehlt in eurem Leben. Könnte man einen Vortrag darüber halten. Ich sagte, ich weiß nichts, mir ist nichts bekannt. Nach 3 Monaten, eine Nacht, kam dieser Mann zu mir, wie der Nikodemus zu Jesus. Warum er wohl zu der Zeit zu Jesus gekommen ist? War er zu sehr beschäftigt am Tage? Oder wollte er, dass keiner das sieht? Auch ein interessanter Punkt, könnte man mal darüber nachsinnen. Aber dieser Mann kam nachts zu mir. Sagte, Elo, ich möchte mit dir sprechen. Wir gingen in einen Raum, wo wir ganz alleine waren, haben die Tür hinter uns zugeschlossen. Sagte, Erlo, ich will dir etwas sagen. In den letzten 3 Monaten ist keine durch mich zu Jesus gekommen. Ich sagte, ja. Er sagt, der Himmel ist so hart wie Eisen. Ich habe zu dem Herrn diese 3 Monate geschrien, bei Tag und bei Nacht. Herr, erbarme dich, meine. Aber nichts hilft. Sagte ich, wann hat das begonnen? Ja, vor 3 Monaten. Denk mal über nach,
was ist geschehen vor 3 Monaten? Da sagte Elo, ich weiß. Ich kann dich jetzt nehmen zu dem Ort, genau den Platz, den Raum zeigen, wo Sünde hineingekommen ist in meinem Leben. Und von dem Zeitpunkt ab ist es wie tot. Der Geist Gottes wirkt nicht mehr. Der Geist, der Jesus durch sein Wirken erhöht, verklärt, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er verherrlicht nicht sich selbst, er verklärt den Sohn. Wer den Sohn hat, gestern Abend haben wir darüber geredet und haben gesagt, hast du den Sohn? Der Heilige Geist, der führt den Menschen zu dem Sohn. Der verherrlicht Jesus. Wo kein Geist ist, da wird Jesus nicht verherrlicht und verklärt. Und da wird das Geheimnis des Sohnes Gottes den Menschen nicht offenbart, denn das ist durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und er sagt, Elo, ich habe gesündigt. Ich habe schon Tag und Nacht zu Gott geflieht, als er mir sagte von seinem Erleben, da sagte ich, das ist ja genau dieselbe Sache wie bei dem David, dass ihm seine Gebeine verschmachteten, Leib und Seele. Er sagt, ich habe gesündigt. Ich habe den Geist Gottes betrübt und gedämpft. Ich habe nicht gewacht und gebetet und den Teufel Raum gegeben. Gut, sagte Bruder, dann beten wir, dass Gott dir das vergeben möge. Und dann gingen wir auf die Knie und sagten, Herr, du hast verheißen. Du hast gesagt, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Nun, Herr, hast du auch in 1. Johannes gesagt, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, ist ein Lügner. Wer sie aber bekennt, wenn wir sie bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sagt nun, Herr, dein Knecht hat seine Sünde bekannt, bitte vergib es ihm. Wasch ihn rein mit deinem Blut. Als wir fertig gebetet hatten, standen wir auf. Da sagte Elo, wie steht's nun mit mir? Muss ich aufhören zu predigen? Darf ich noch weiter Missionar sein? Ich sag, du hättest aufhören müssen, als du gesündigt hast und vor dem du deine Sünden bekannt hast. Dann hättest du aufhören müssen. Aber jetzt hast du ja Buße getan und hast deine Sünden bekannt. Jetzt bist du frei. Kann ich weiter predigen? Ja, das kannst du. Wenn du eine Sünde bekennst und lässt, sagt die Bibel, wirst du Barmherzigkeit empfangen. Dann bist du begnadigt. Gut. Sag aber, vor dem hättest du aufhören müssen und deine Sache erstmal mit Gott ins Reine bringen. Er fuhr dann weg, 1,5 Stunden. Es war circa 12 Uhr, als er daheim bei sich ankam. 12 Uhr, da läutete das Telefon. Wer war's? Dieser Mann. Ja, was ist los? Er sagt, Erlo, ich fliege. Ich bin hoch erfreut. Weißt du, was geschehen ist? Ich bin nach Hause gefahren. Sein Haus ist auf einem Hügel. Fährt man mit dem Auto von unten rauf, dann strahlen die Lichter nach dem Haus. Sein Büro ist vorm Haus. Er sagt, als ich nach Hause kam und die Lichter das Haus beleuchteten, sah ich drei Männer vor der Haustür stehen. Als ich dort ankam, ging ich gleich zu diesen Männern, begrüßte sie und sagte, was los wäre. Sie sagten, wir sind Sünder und wir sind gekommen, uns zu bekehren und unsere Sache mit Gott in Ordnung zu bringen. Er sagt, Erno, kannst du es glauben? Kein Mensch in dieser Welt hat gewusst, wo ich bin. Meine Frau und Kinder nicht, niemand. Es war mein Geheimnis. In der Nacht bin ich zu dir und habe meine Sache Gott bekannt und Vergebung empfangen. Und ich komme nach Haus und da stehen drei Männer und wollen Frieden machen mit Gott. Ich dachte, ja, so funktioniert es. Es ist nicht durch hier oder Macht, sondern durch seinen Geist. Und du hattest ihn betrübt und gedämpft. Wie soll er dann wirken? Er sagte, Elo, tu mir einen Gefallen. Geh durch die ganze Welt. Sage ihn von mir. Sage meinen Namen. Sage ihn meine Sünde. Sag, nein, da werde ich ungehorsam sein. Das tue ich nicht. Ich werde auch nicht deinen Namen nennen. Auch nicht sagen, was deine Sünde ist. Er sagt, lass die Christenheit das hören. Dass sie endlich begreifen. Nicht durch ihre Macht und ihre Klugheit und ihre Weisheit, aber durch den Geist Gottes. Und dass wir dafür sorgen müssen, dass wir in rechter Stellung sind zu Gott, dass der Geist Gottes frei durch uns wirken kann. Und da wurde er wieder ein gesegneter Knecht Gottes. Ein anderes Beispiel. Eine Frau kam zu mir. Einige Frauen kann man nicht als irren. Sagt Elo, ich bin besorgt über meinen Mann. Geistlich ist er lau geworden. Weißt du, dass mein Mann jede Nacht bis zur Mitternachtsstunde oder morgens früh Menschen in die Seelsorge hat? Die kommen Tag ein, Tag aus zu ihm. Ein Farmer. Kein Prediger. Sie sagt, aber in den letzten Wochen ist noch nicht eine Seele zu ihm gekommen. Er sitzt mit mir jeden Abend. Hat nichts zu tun. Wir reden vor dem, weil beim Beten hat er Menschen zu Jesus geführt. Jetzt von montags bis sonntags, bis zum nächsten Monat, Montag, sitzt er zu Hause bei mir. Gäbe es doch mehr Frauen in dieser Welt, die um das Heil und den Segen für ihre Männer ringen. Einige Frauen, die stecken durch mit den Männern, wenn sie sündigen. Es kann einem aber sehr teuer kommen. Der Achan in der Bibel, der hat was gestohlen und begraben in seiner Hütte, in seinem Zelt. Und da wurde nicht nur er gesteinigt, aber die Frau und die Kinder auch. Sogar seine Esel. Die waren alle verflucht. Ob der Esel das wusste, weiß ich nicht. Aber die Frau, die hätte zu den Josua laufen müssen und sagen, Josua,
Da stimmt etwas mit meinem Mann nicht. Der hat was begraben im Zelt. Die Kinder hätten sagen müssen, Josua, unser Papa, da stimmt etwas nicht, er hat da was begraben. Dadurch hätten sie ihr Eigenleben gerettet, vielleicht des Mutters Leben und des Vaters Leben. Vielleicht wäre der Vater zur Einsicht gekommen und wäre gelaufen mit dem zu Josua und hätte Buße getan, vor dem es hieß, zu spät. So eine gefährliche Sache. Gott muss an erster Stelle stehen, nicht der Mann, nicht die Frau, nicht das Kind, nicht Vater und Mutter. Nur dann werden wir unseren Menschen zum Segen. Und da hieß es, steinigt ihn, seine Frau auch und seine Kinder und seine Esel. Sünde darf nicht geduldet werden in einem Leben eines Gotteskindes. Die Bibel sagt, lass denn die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Bringe das in Ordnung. Das wird in Ordnung gebracht. Der Herr duldet es auch nicht. Er sagt, und wenn du zum Altar kommst und bringst deine Opfergabe, deine Gabe, das kann deine Gabe sein, deinen Groschen sein. Es kann auch dein Lobpreis sein. Und der Herr sagt, geh hin und bringe das zuerst in Ordnung mit deinem Bruder. Wer ist dein Bruder? Der Gotteskind ist. Jesus ist nicht zu den Pharisäern gegangen und hat Frieden mit ihnen gemacht. Das Gegenteil, er hat ihnen das Gericht angekündigt, wenn sie sich nicht bekehrten. Aber er sagt uns, wenn du daran denkst, dein Bruder hat was gegen dich, geh sofort hin, lass die Gabe. Bring's mit Gott, mit deinem Bruder in Ordnung und dann bringe die Gabe. Gott will deine Gabe nicht. Er will auch nicht dein Geld und deine Gebete und dein Lob und Preis. Er sagt, ordne zuerst deine Sache. Denn das betrübt den heiligen Gott und den Geist Gottes. Gut, ich sagte, Frau, dann beten wir für deinen Mann. Sag und tu alles, setze alles dran, dein Mann ist in Gefahr. Wenn der sich nicht bekehrt, wie will er vor Gott erscheinen? Und Gott erhörte das Gebet. Nach einigen Tagen kam er in Tränen. Sagt Erlo, Sünde ist hineingekommen in meinem Leben. Ich habe den Teufel Raum gegeben. Die Bibel sagt, wir sollen das nicht tun. Ich werde ungeduldig mit meiner Frau. Ich schimpfe meine Kinder. Ich werde zornig, wenn es nicht so geht, wie ich will. Werde ich ärgerlich. Seine verdammte Sache, wenn solches im Leben eines Christen ist. Und die Bibel sagt, die Männer, wenn sie beten, sollen sie heilige Hände emporheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Das ist eine schlechte Sache, wenn im Leben eines Mannes, der sich Christ nennt, Zorn zu finden ist. Und dass Gott sagt, die Hände sollen heilig sein, ohne Zorn, ohne Zweifel. Dieser Mann tat Buße. Nach ein paar Tagen sagte mir Erlo, die Arbeit geht in vollem Gang weiter. Nachts bin ich stundenlang beschäftigt mit Menschen,
dich zu Jesus führen kann.
Doch wunderbar, so funktioniert es. Und darum habe ich gesagt, wenn da auch nur 10 sind heute Abend, wenn sie das kapieren, wenn Gott ihnen das Geheimnis offenbaren kann, das ist, was wir brauchen, auch in sozusagen frommen Europa. Ein junges Mädchen, die sehr schüchtern war, Analphabeten, konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben, waren an einem Ort, ich saß mit den Mitarbeitern unter einem Baum am heißen Sommerstag auf dem Boden, dem Gras, und da sahen wir dieses Mädchen, circa 30, 40, 50 Meter von uns entfernt, unter einen anderen Baum. Da seht ihr das Mädchen, will die was? Wir winkten sie zu, sie solle kommen. Da kam sie, setzte sich. Da hatten wir, hast du was auf dem Herzen? Da sagt sie, ja. Was ist's? Ach, sagt sie, ich schäme mich. Ich weiß nicht, ob dies nur bloßer Unsinn ist, aber sagt mir, gibt es ein Jesaja in der Bibel? Sagten, ja. Sagt sie, gibt es ein Jesaja 59? Ja, das gibt es, da schmunzelte sie. Da spürte sie, dass es nicht nur Wahnsinn ist. Ich nahm meine Bibel, die Mitarbeiter nahmen ihre Bibel. Sie sagt, gibt es ein Vers 2? Ja, das gibt es auch. Da bitte lies das für mich. Nahm die Bibel. Eure Untugenden, und in der Zulu-Sprache ist es, eure Sünden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Nun weiß ich, ich habe ein Problem. Sie sagt, ich konnte Menschen zu Jesus führen. Mein leiblicher Bruder Heino, der sagte mir das. Er sagt, die führt einer nach dem anderen zu Jesus. Und sie sagt, in der letzten Woche habe ich noch keinen zu Jesus führen können. Wir gehen jetzt schon in die zweite Woche. Keine Menschen gekommen. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Junges, Teenager. Und ich bitte den Herrn, Herr, warum kann ich Menschen nicht mehr zu Jesus führen? Nun weiß ich, da ist Sünde hineingekommen in meinem Leben. Sie sagt, darf ich in die Seelsorge? Eine der Mitarbeiter ging dann mit ihr in die Seelsorge. Sie bereinigte ihr Leben. Sie tat das, wie David getan hat, trotzdem ihre Sünde nicht Davids Sünde war. Bei Gott ist sehr oft etwas Kleines, was Großes. Sie sagen, ja, da ist eigentlich nichts. Ein Gedanke ist schon wie ein Wort und wie eine Tat vor Gott. Sagt, ihr habt gehört, die Männer, die sollen nicht huren. Aber wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das ist eine ernste Sache. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten.
Aber ich sage, wenn du deinen Bruder schillst und nennst den Namen, bist du des höllischen Feuers schuldig. Das ist ein Standard. Der Standard Jesu ist der höchste Standard. Mit denen gehen wir zu den Moslems, zu den Hindus. Und dann sagen sie, das ist ein hoher Standard. Das ist der Standard Jesu Christi. So sollen wir leben. So sollen die Christen leben. Und wenn sie nicht so leben, dann stimmt es nicht, ihr Verhältnis zu ihrem Herrn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und der Sohn, der redet diese Sachen. Nicht nur im Urwald, in uralten Zeiten und in der Bibel, sondern im Herzen. Und wenn du sagst, du hast den Sohn und kannst huren und liebäugeln mit deiner Hure, was für einen Sohn hast du? Was für ein Sohn ist das? Die Bibel sagt, es werden viele geben, die Jesus heißen. Viele! Aber prüf mal, ob du den richtigen Jesu hast. Den richtigen Jesu. Wir hatten einen Mann in Südafrika. Er lebt noch, so viel ich weiß. War ein, wie nennt man das auf Deutsch? Ein Heile, wie nennt man diese Heile? Wie bitte? Ja, und wie bitte? Ja, Heilpraktiker, ja, ist auch noch ein anderes Wort. Der kam zur Missionsstation und bekehrte sich. Und da sagte Erlo, wenn Menschen zu mir kamen, dann diagnosierte ich sie auf verschiedene Art und Weisen. Aber der höchste Geist und stärkste Geist, den ich gebrauchen konnte, war der Geist Jesu. Jesus. Und war ein okkultischer Mann. Gibt es auch fromme Geiste, die auch Jesus heißen. Wir haben auch berühmte Zauberer. Wenn der Mensch kommt, sagst du, in wessen Namen soll ich dich heilen? Ja, ich bin Christ. In Jesu Namen. Gut, dann machen wir es in Jesu Namen. Und es ist ein Spiritist. Ja, es gibt viele Jesus. Der Herr hat es uns schon vor dem gesagt. Nun frage ich dich, liebe Bruder, liebe Schwester, den Jesus, den du hast, ist das der gleiche wie dieser, der das Wort ist? Ist das der gleiche, der in deinem Herzen sagt, du sollst, wenn du liebäugelst mit einer anderen Frau, hast du schon die Ehe gebrochen. Wenn du zankst mit deinem Bruder und nennst ihn einen Namen, bist du schon des höllischen Feuers schuldig. Ja, und wenn du gehst, dein Opfer zu bringen, denkst daran, du, das stimmt etwas. In diesem Fall vielleicht nicht mit dem Bruder, aber mit der Schwester. Und die Schwester kann zufällig deine Frau sein. Gehe hin und versöhne dich zuerst. Bring dein Leben ins Klare. Und dann bring deine Opfergabe. Gehorsam. Und dieses junge schwarze Mädchen kannte keine Theologie. Sie war eine Sünderin und hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Sie hatte Jesus nun in ihrem Leben. Und durch diesen Jesus konnte sie andere Menschen zu Jesus führen. Und so lief das Evangelium. So geht es in Erweckungszeiten. Einige sagen es von unten, das vom Teufel. Seltsam, dass der Geist Menschen zu Jesus führt. und sie reinigt und heiligt. Wehr uns, wenn etwas weiß ist und wir nennen es schwarz. Wenn es schwarz ist, wir nennen es weiß. Wir werden enden, wo wir nicht enden wollen. Und wehe, wenn der Geist Gottes wirkt und wir betrüben ihn. Er kann auch heute Abend schon zu uns reden. Und sagt, bring dein Leben in Ordnung. Tust es nicht. Verhärtest, verstockt dein Herz. Und wenn du ungehorsam bist, wie kannst du erwarten, dass er durch dich wirkt und andere Seelen durch dich retten wird? Und dass du sie zu Jesus bringen kannst. Nicht durch hier, nicht durch große Scharen, nicht durch Organisieren und Planen. Sei es auch noch so fromm, aber durch den Geist Gottes. Und vor dem er wirkt zu den anderen, müssen wir ihn erlauben, in unserem eigenen Herzen zu wirken. Und dass wir zu Jesus kommen mit dem, was Schund ist, was nicht recht ist, und nicht in einem Wahn vorangehen. Ich bin Christ, ich sündige von morgens bis abends, werd zornig, hab Bitterkeit, Zorn, Afterreden, Nachtragen, Groll im Herzen. Sogar vielleicht Afterreden. Afterreden. Einige haben ihre Freude daran. Lieben Freunde, damit schließe ich heute Abend. Wenn Gott dir zeigt, da stimmt etwas nicht im Leben, bereinige es. Hier sind auch Seelsorger, hier in der vordersten Reihe. Die meisten sind Seelsorge. Kannst kommen und dein Leben bereinigen. Und dann auch beten, Herr, nun hilf mir, dass ich anderen helfen kann und auch sie zu Jesus führen können. Solche Christen sollen wir sein, die ihrem ganzen Volk zum Segen sind. Ich habe nun versucht zu erklären, es deutlich zu machen, dass das kleinste Kind es auch verstehen kann. Dass man reine, klare Sache macht mit Jesus Christus. Wer den Sohn hat, und ich möchte sagen, diesen Sohn, der hier das Wort ist. Nach der Bibel muss es gehen, nach nichts anderem. Und als Billy Graham sagte, ich nehme das an, Herr, dein Wort. Und Charles sagte, nein. Einiges ja, aber nicht alles. Ein Gottesmann sagt, wenn du die Bibel liest, die Worte, die dir nicht passen, die lese immer wieder. Einige haben ihre Lieblingsverse in der Bibel, haben ihre Rosinen und Süßigkeiten in der Bibel. Gottes Liebe, Liebe. Es fängt an mit Liebe, hört auf mit Liebe, soweit, dass die frommen Geistlichen sagen, Homosexuellen können auch getraut werden. Es ist ja Liebe, Liebe. Aber ein Mann sagte, ich weiß von keinem Ort in der Bibel, wo es heißt, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe. Aber über alles, immer wieder, Gott ist heilig, heilig, heilig. Und wer von Liebe redet und hat die Heiligkeit Gottes nicht erlebt,
ist ein Clown und befindet sich im Zirkus und reitet die Affen und die Ponys, nichts anderes. Möge Gott uns schenken, dass das, was er uns sagt, ist ein Heiligwort, dass wir das aufnehmen, das ernst nehmen in unserem Leben und ein Teil unseres Lebens machen. Dass der Geist Gottes in und durch uns wirken kann und den Sohn Gottes verklären und verherrlichen. Lasst uns beten. Herr, du kennst und du siehst einen jeden unter uns. Wir haben gebetet, dass du zu uns reden wollest. Nun haben wir viel aus der Bibel gehört und sogar praktische Erfahrungen, persönliche Erfahrungen, die deine Kinder gemacht haben. Wir bitten dich, lass uns doch solche Kinder Gottes sein, Kinder des Lichts, die in der Wahrheit wandeln und die geführt und geleitet werden vom Heiligen Geist Gottes, sodass Jesus unter uns verherrlicht und verklärt werden kann. Dass die Menschen, die auf dunklem Wege sich befinden, in einer verdammten und verlorenen Ewigkeit gehen, dass sie Jesus kennenlernen und dadurch das ewige Leben bekommen. Amen.
Wenn rau und dunkel scheint der Pfad, die Wasser immer höher ziehen. Wenn sich der Feind mit Macht dir naht, dann wird dir Gottes Kraft verliehen. Er ist die Rettung, dein Schild, schenkt dir den Frieden. Durch Dornendistel führt der Weg, der Berg ist steil, die Kräfte klein. Dann dich in seiner Obhut leg, da kannst du recht geborgen sein. Er bringt dich sicher ans Ziel, bei ihm ist Frieden. Und Freude viel. Wie können wir genug ihm danken für die Lieb, als tief wir sanken? Es sind nur unverdiente Gnaden, dass er uns hat eingeladen. Wir wollen unser Leben ihm weihen, zu seinem Dienst bereit stets sein.